Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Radio Prag International. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Markéta Kachlíková und das sind heute unsere Themen. Die tschechische Nationalmannschaft steht bei der Fußball-WM nach einem enttäuschenden Unentschieden gegen Südafrika unter massivem Druck. Wir analysieren das Schlüsselspiel. Danach reisen wir zurück ins Jahr 1946. Vor genau 80 Jahren wurde Edvard Beneš zum zweiten Mal zum Staatspräsidenten der Tschechoslowakei gewählt. Wir berichten im Tagesecho. Wir lernen gemeinsam Tschechisch. Und zum 40. Jubiläum des legendären EM-Finals von 1976 lassen wir den berühmten Lupfer von Antonín Panenka gegen Sepp Maier noch einmal Revue passieren. Bleiben Sie dran. Zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten.
Die Regierungschefs der vier Visegrad-Staaten Tschechien, Polen, Slowakei und Ungarn sind am Donnerstag in Brüssel zu einem kurzen Treffen vor dem EU-Gipfel zusammengekommen. Darüber informierte der ungarische Ministerpräsident Petr Magyar auf X. Ein gemeinsames Foto postete auch der tschechische Premier Andrej Babiš mit dem Kommentar V4 wieder zusammen. Bei dem zweitägigen EU-Gipfel geht es am Donnerstag und Freitag vor allem um den künftigen gemeinsamen Haushalt und die Sicherheitslage. Die Visegrad-Staaten würden für ein stärkeres Zentraleuropa zusammenarbeiten, schrieb Maja nach dem Vierertreffen. Tschechien wird mit seinem Verteidigungshaushalt in diesem Jahr nicht die Vorgabe der NATO erfüllen, mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes zu investieren. Das gab Premier Andrej Babiš am Freitag auf Facebook bekannt. Zuerst müssten die öffentlichen Finanzen in Tschechien in Ordnung gebracht werden, begründete Babiš die Etatpläne. Er sei aber überzeugt, dass im kommenden Jahr die 2% für die Verteidigung erreicht würden, so der Premier. Tschechien wird den Ratifizierungsprozess der Istanbul-Konvention nicht weiterführen. Das Regierungskabinett hat bei seiner Sitzung am Montag dieser Woche die entsprechende Zustimmung der Vorgängerregierung zurückgezogen. Darüber hatte bereits das Online-Portal iroslas.cz berichtet und bestätigt wird dies durch die veröffentlichte Regierungsentscheidung. Tschechien hat die EU-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen und von häuslicher Gewalt 2016 unterschrieben. Von den bisher 39 Unterzeichnerstaaten haben 6 das Dokument noch nicht ratifiziert, darunter auch Ungarn und die Slowakei. Grenzüberschreitende Jugendtreffen, Ausstellungen oder auch Festivals finanziert der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds in diesem Sommer und Herbst. Die neue Reihe der Förderprogramme beinhaltet 234 bilaterale Projekte, hieß es am Donnerstag in einer Presseerklärung, die mit dem Titel »Frischer Wind für die deutsch-tschechischen Beziehungen« überschrieben ist. Unterstützt werden demnach auch Veranstaltungen auf der kommenden Frankfurter Buchmesse, die die Zusammenarbeit der beiden Nachbarländer zum Thema haben. In der besagten Förderperiode kommen 1,47 Millionen Euro zum Einsatz. Die Liste aller bewilligten Projekte ist auf der Website des Zukunftsfonds einsehbar. Am Donnerstag sind die Urnen des Schriftstellers Milan Kundera und seiner Ehefrau Vera in dem letzten freien Grab im Ehrenrundell auf dem Zentralfriedhof in Brünn beigesetzt worden. Wie der Magistrat der Stadt in einer Pressemitteilung schrieb, waren dabei Familienangehörige und Freunde des Ehepaars anwesend, sowie auch Vertreter der französischen Botschaft und der Stadtführung. Der tschechischstämmige Milan Kundera hatte seit 1975 in Frankreich gelebt und auch die dortige Staatsbürgerschaft angenommen. Er starb am 11. Juli 2023, seine Frau Vera am 13. September 2024. Den Grabstein für das Ehepaar hat der österreichische Architekt Johannes Paar entworfen. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Samstag ist es in Tschechien heiß und schwül. Im Tagesverlauf zieht dichtere Bewölkung auf und vor allem im böhmischen Landesteil gibt es Schauer und teils starke Gewitter. Das Thermometer klettert auf 31 bis 36 Grad.
Das waren die Nachrichten mit Daniela Honigmann. Es folgt unser Tagesecho. Die Begegnung hatte das tschechische Team als Schlüsselspiel bei der Fußball-WM ausgegeben. Doch gegen Südafrika sprang nur ein Unentschieden heraus. Zudem wirft die Leistung der Spieler viele Fragen auf. Till Janzer weiß mehr.
Auch dem Fernsehkommentator hörte man die Ernüchterung an. In der 83. Minute des zweiten Vorrundenspiels Tschechiens bei der Fußball-Weltmeisterschaft erzielte der Gegner aus Südafrika den Ausgleich. Teboho Mokoena verwandelte einen Elfmeter, nachdem Mittelfeldspieler Pavel Schulz unglücklich einen der wenigen Schussversuche der Südafrikaner mit der Hand geblockt hatte. Wie beim ersten WM-Spiel gegen Südkorea vor einer Woche konnte das tschechische Team eine frühe Führung nicht über die Zeit bringen und auch keinen zweiten Treffer nachlegen. Dabei hatten die Schützlinge von Trainer Miroslav Kobek losgelegt wie die Feuerwehr, sodass Mittelfeldspieler Michal Sadilek bereits nach 6 Minuten die 1:0 Führung erzielte. Auch Anfang der zweiten Hälfte machte die Mannschaft noch einmal Druck, wurde aber danach, wie schon in der ersten Hälfte, sehr passiv. Insgesamt stand am Ende nur 38% Ballbesitz für das tschechische Team zu Buche. Für eine als Schlüsselspiel bezeichnete Begegnung ein erstaunlich niedriger Wert. Trainer Kobek zeigte sich bei der Pressekonferenz nach dem Spiel auch nicht erfreut darüber, erklärte dies jedoch so.
Viele Mannschaften gestalten ihre Spiele aus einem etwas nach hinten gezogenen Block heraus. Das spielt doch im Fußball überhaupt keine Rolle. Ich bin zufrieden, dass wir uns eine ganze Reihe an Torchancen herausgearbeitet haben. Ballbesitz, Übergewicht oder Dominanz, was soll das? Wenn der Gegner abdreht und den Ball diagonal spielt, ist doch alles unter Kontrolle. Ich habe keine Chancen der Südafrikaner gesehen. Ein paar Flanken zwar, 2 oder 3 Mal ein Eindringen in den Strafraum, ansonsten aber nur Schüsse neben das Tor. Fußball sieht halt so aus.
Der Trainer des südafrikanischen Teams Hugo Broos sagte hingegen,
Tschechien ist ein physisch starkes Team, das aber nicht gerne wirklichen Fußball mit vielen Pässen spielt, sondern eher die Bälle nach vorne schlägt. Aber ich denke, wenn man Fußball mag, hat einen eher unser Spiel heute gefallen als das von Tschechien.
Tatsächlich zeigten sich die Schützlinge von Broos nach dem jeweiligen Anfangsdrang der Tschechen sehr viel ballsicherer und technisch besser als ihre Gegner. Pavel Horvat ist ehemaliger Nationalspieler und Fußballexperte beim Sportsender des tschechischen Rundfunks und er war erstaunt.
Ich muss sagen, es ist eine unangenehme Erkenntnis, dass die Spieler aus der südafrikanischen Liga technisch und fußballerisch besser waren als unsere. Das war nicht so schön anzusehen.
Wie schon im Auftaktspiel gegen Südkorea, das Tschechien mit 1:2 verloren hat, schienen die Spieler recht schnell entkräftet. Auch Mannschaftskapitän Ladislav Krejci äußerte sich besorgt über diesen wiederkehrenden Leistungsabfall.
Ich würde sagen, dass die Anfänge der beiden Halbzeiten von unserer Seite ordentlich waren. Ich habe da Entschlossenheit und Mut gespürt. Leider ist das im weiteren Verlauf aber verloren gegangen. Wir müssen uns jetzt ins Gesicht sagen, wo das Problem liegt. Zugleich müssen wir umschalten und uns klar machen, dass wir weiter im Rennen sind und eine Chance haben. Und so müssen wir auch ins letzte Spiel gehen. Wir wissen, dass wir da den Sieg brauchen.
Denn nur so kann man noch das selbstgesteckte WM-Ziel erreichen, den Einzug ins 16. Finale. Im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A bei der WM tritt Tschechien am Mittwoch kommender Woche gegen Co-Gastgeber Mexiko an. Und im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt werden die Gäste die meisten der 80.000 Fans gegen sich haben. Die Mexikaner haben sich bereits am Donnerstag mit einem 1:0-Sieg gegen Südkorea vorzeitig für die nächste Runde qualifiziert.
Till Janzer hat berichtet. Vor 80 Jahren wurde Edvard Beneš zum zweiten Mal zum Präsidenten der Tschechoslowakei gewählt. Es war die letzte Präsidentschaftswahl unter demokratischen Verhältnissen vor dem kommunistischen Umsturz im Jahr 1948.
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
Ich gelobe auf meine Ehre und mein Gewissen, dass ich das Wohl der Republik und des Volkes wahren und die verfassungsmäßigen sowie übrigen Gesetze achten werde, versprach Edvard Beneš am 19. Juni 1946, nachdem ihn die verfassungsgebende Nationalversammlung zum Staatsoberhaupt gewählt hatte. Als das neu gewählte Staatsoberhaupt in Wladislav Saal auf der Prager Burg betrat, folgten minutenlange stehende Ovationen. Ihm applaudierten die Abgeordneten, das diplomatische Korps und das Publikum. Beneš wurde nicht von einer Partei nominiert, sondern von der gesamten sogenannten Nationalen Front, einem Zusammenschluss aller Parteien, der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Als einziger Kandidat erhielt er alle 298 abgegebenen Stimmen, einschließlich jener der Kommunisten.
Möge die heutige Präsidentschaftswahl den unumstößlichen Beweis dafür erbringen, dass die Nationale Front der Tschechen und Slowaken, die im Widerstand gegen die fremden Eindringlinge und Usurpatoren geboren wurde, weiterhin fest und unerschütterlich bleibt.
So sprach der kommunistische Parlamentsvorsitzende Antonín Zápotocký zu den Parlamentariern. Warum auch die Kommunisten Beneš einstimmig zum Präsidenten wählten, erläutert der Historiker Miroslav Breitfelder von der Westböhmischen Universität in Pilsen.
Beneš byl pro komunisty jako výhodný kandidát.
Beneš war für die Kommunisten ein idealer Kandidat. Sie wussten, dass er der Wahl die Legitimität und das Siegel der internationalen Anerkennung verleihen würde und dass er sich selbst nicht gegen die Kommunisten stellen würde.
Die Wahl folgte nur wenige Wochen nach den Parlamentswahlen in der Tschechoslowakei vom Mai 1946, aus der die Kommunisten als Sieger hervorgegangen waren. Edvard Beneš arbeitete bereits während des Krieges mit ihnen zusammen.
Er rechnete schon seit dem Jahr 1943 mit ihnen. Zuvor hatte er sich die Kommunisten bereits in seiner Exilregierung gewünscht. Das hatten diese aber abgelehnt, weil es ihnen verboten worden war.
Dem Historiker zufolge glaubte Edvard Beneš nach dem Krieg, dass die Tschechoslowakei als Vermittler zwischen dem Westen und der Sowjetunion agieren könnte. Die Realität sah jedoch anders aus. Der sowjetische Einfluss nahm rasch zu und Beneš verlor schrittweise den Boden unter den Füßen.
Er rechnete mit Sowjetrussland als einem Faktor, der für die weitere Entwicklung Europas sehr wichtig sein würde. Es war ein fast irrationaler Glaube. Er sagte, ohne das bolschewistische Russland könne es keinen Frieden in Europa geben.
Der Historiker weist darauf hin, dass die Präsidentschaftswahl im Juni 1946 den Widerspruch aufzeigte, der das gesamte Wirken von Beneš nach dem Zweiten Weltkrieg begleitete. Einerseits blieb er das Symbol für den Wiederaufbau der Tschechoslowakischen Republik nach dem Krieg. Andererseits stimmte er einer Ordnung zu, die die demokratischen Mechanismen der Vorkriegszeit einschränkte. Beneš sei ein Demokrat gewesen, sagt der Historiker. Aber gleichzeitig sei er ein Mensch gewesen, der die demokratischen Institutionen im Grunde geschwächt hatte. Die Frage sei, inwieweit er sich dessen bewusst war. So Miroslav Breitfelder. Edvard Beneš, der als überparteilicher Präsident die Demokratie schützen sollte, war letztlich nicht in der Lage, dem Druck der Kommunisten standzuhalten. Knapp zwei Jahre später, nach dem kommunistischen Umsturz im Februar 1948, gab er unter dem Druck der Kommunisten schließlich nach und ernannte eine neue Regierung. Beneš weigerte sich jedoch, die neue kommunistische Verfassung zu unterzeichnen. Er trat zurück und starb am 3. September 1948. Soweit das Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Es ist die reine Wahrheit, eine neue Folge unseres Sprachkurses ist da. Und in dieser nehmen wir das Wort Wahrheit ganz genau unter die Lupe. Die Wahrheit.
Pravda.
Beschreibt die Übereinstimmung einer Aussage mit der Realität. Es ist wahr, wird im Tschechischen ausgedrückt als
Je to pravda.
Im anderen Fall sagt man, ich glaube, es ist nicht wahr.
Myslím, že to není pravda.
Eine Aussage ist wahr.
Výrok je pravdivý.
Da wird dann also ein Adjektiv eingesetzt. Oder im Gegenteil, kein Wort daran ist wahr.
Není na tom slovo pravdy.
Veraltet heißt es auch.
Není na tom ani zbla pravdy.
Der komische Ausdruck.
Zbla.
Im Nominativ.
Zblo.
Hängt zusammen mit.
Stéblo.
Also der Halm und bezeichnet eine kleine Menge. Ich muss dir zugestehen, dass du recht hast.
Musím ti dát za pravdu.
Auch das kann man sagen. Ist man völlig einverstanden, lässt sich das als
Svatá pravda
feststellen, wortwörtlich übersetzt als heilige Wahrheit. Recht haben lautet
Mít pravdu.
Also etwa, gut, du hast recht.
Dobře, máš pravdu.
Das kann doch nicht wahr sein, zeigt hingegen Unglauben, Überraschung, Ärger oder Schock. Auf Tschechisch heißt es
To snad ani není pravda.
Das Deutsche nicht wahr, was einer Behauptung hinzugefügt wird, um die Zustimmung des anderen zu bekommen, wird ins Tschechische übersetzt als
Není-liš pravda.
Das Wortgefüge ist aber sehr veraltet. Häufiger sagt man einfach
Že ano, že?
Beziehungsweise
Viď.
Oder
Viďte.
Wenn man eine unangenehme oder schwierige Tatsache akzeptiert und sich ihr mutig stellt, heißt es, der Wahrheit ins Auge zu sehen.
Pohlednout pravdě do očí.
Manchmal stellt man dabei fest, dass die Wahrheit wehtut.
Pravda bolí.
Ein Sprichwort, das besagt, dass an jedem Gerücht ein Fünkchen Wahrheit ist, lautet
Na každém šprochu pravdy trochu.
Dass die Herkunft des umgangssprachlichen Wortes
Spruch
im Deutschen sprechen liegt, liegt auf der Hand. Im Wein liegt die Wahrheit.
Ve víně je pravda.
Bedeutet, dass Menschen unter Alkoholeinfluss ihre Hemmungen verlieren und die Wahrheit sagen. Dann kommt es einfach, dass man mit der Wahrheit herausrückt.
Víc pravdou ven.
Und schließen wollen wir mit einem historischen Spruch, der auf der Standarte des tschechischen Staatspräsidenten steht. Schon seit 1920 stand das Motto auf der Flagge des ersten tschechoslowakischen Staatsoberhauptes Tomáš Garrigue Masaryk. Es geht zurück auf einen Brief des Kirchenreformators Jan Hus aus dem Jahr 1413 und lautet Die Wahrheit siegt.
Pravda vítězí.
Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soweit der heutige Sprachkurs. Es gibt viele, die Antonín Panenka nachahmen wollten. Immer wieder hat sich einer beim Elfmeterschuss am berühmten Lupfer versucht, der den tschechischen Mittelfeldspieler schlagartig berühmt gemacht hat und sein Gegenüber Sepp Maier ziemlich blamierte. Doch niemand verwandelte so sicher wie er. Im EM-Finale von Belgrad standen sich der Tscheche und der deutsche Torhüter am 20. Juni 1976 beim entscheidenden Schuss im Elfmeter-Drama gegenüber. Und als sich Panenkas Lupfer ins Tor senkte, war die Tschechoslowakei zum ersten und einzigen Mal Europameister. Dies ist nun 50 Jahre her. Aus Grund des Jubiläums wiederholen wir einen Beitrag von Till Janzer, der am Rand eines Treffens von Maier und Panenka in der deutschen Botschaft im Juni 2011 entstanden ist. Beide Akteure von 1976 antworteten dabei auch auf die Fragen von Radio Prag International.
Sportreport.
Seit mehr als drei Jahrzehnten sind es dieselben Fragen, die Antonín Panenka beantworten muss. Es geht um einige Sekunden seiner Karriere als Fußballer. Dabei hat er für die Tschechoslowakei insgesamt 59 Länderspiele absolviert und 18 Jahre lang bei Bohemians Prag und Rapid Wien in der ersten Liga gekickt. Auch hat er unter anderem mit Freistößen einige schönere Tore erzielt als dieses eine durch den Elfmeter in der sogenannten Nacht von Belgrad. Auf der anderen Seite, die Geschichte rund um den frechsten Elfmeter aller Zeiten, wie die Tat von Panenka manchmal bezeichnet wird, ist nicht nur ein paar Sekunden lang. Wenn der heute 62-jährige Altinternationale auf den Elfmeter angesprochen wird, dann muss er schon etwas weiter ausholen. Das Halbfinale der Tschechoslowakei gegen die Niederlande und sogar noch davor.
Vor der Europameisterschaft, wir haben gedenkt mit unserer tschechischen Nationalmannschaft, dass wir sind wahrscheinlich nicht so gut, dass wir können gegen Holland kommen zum Finale. Und wir glaubten, dass in unserer Kraft ist, wenn Gott gibt, dass wir werden unentschieden spielen gegen Holland. Und dann natürlich, wenn ich unentschieden ist, auch nach Verlängerung, kommen die Penalty, ne? Elfmeterschießen. Und ich war überzeugt, wenn kommt diese Situation gegen Holland, dass ich schieße Elfmeter mit dieser Art. Aber in Verlängerung, wir haben 3-1 gewonnen gegen Holland. Und dann kommt Finale. Aber ich war schon 2 Monate vor meiner Europameisterschaft überzeugt, wenn kommen die Elfmeter, ich schieße mit dieser Art.
Im Finale traf die Tschechoslowakei auf die Bundesrepublik Deutschland. Die Spieler um Panenka waren phasenweise besser und die Außenseiter aus dem Ostblock führten bereits 2-0. Doch die DFB-Elf verkürzte und schaffte sogar kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich. Mit 2-2 ging es in die Verlängerung, die aber torlos blieb. Nun musste erstmals in der Geschichte ein großes Fußballfinale im Elfmeterschießen entschieden werden. Auf beiden Seiten verwandelten alle Spieler wie gewohnt mit einem harten Schuss in das rechte oder linke Eck, bis Uli Hoeneß kam. Den letzten deutschen Elfmeter schoss er in den Nachthimmel von Belgrad, wie sich als Beschreibung eingebürgert hat. Doch den Europameistertitel für die Tschechoslowakei hatte erst der Mittelfeldspieler Antonín Panenka auf dem Fuß. Er war der letzte Schütze aus der ersten Serie. Sein Anlauf war lang und schnell und deutete eher auf einen harten Schuss hin. Und so war der deutsche Torhüter Sepp Maier bereits auf dem Weg in die Ecke, als der Ball im hohen Bogen in sein Tor segelte. Der berühmte Lupfer. Ein großes Risiko in dieser Situation oder nicht?
Ich glaube, das war kein Risiko, weil ich habe gesehen in dieser Situation das leichteste Strecke zum Tor schießen. Weil bis diese Zeit niemand gewusst, dass ich spiele mit dieser so eine spektakuläre Art. Das war mein guter Vorteil. Auch weil für mich positiv, dass Sepp Maier war niemals in Bohemian Stadion. Er konnte nicht das gesehen, dass ich spiele so diese Art.
Die Tschechoslowaken wurden durch das berühmte Tor erstmals Europameister und Antonín Panenka zu einer Fußballikone in seinem Land, aber nicht nur dort. Viele Spieler haben später versucht, ihn nachzuahmen, unter anderem auch der italienische Star Francesco Totti. Doch seine peinliche Kopie in einem Spiel der Serie A landete in den Armen des dankbaren Torhüters. Was also, wenn auch Sepp Maier damals gefangen hätte?
Es wäre das anders. Das Sepp war noch berühmter. Und ich war sehr enttäuscht. Aber, das kann nicht passieren, weil ich war nicht 200%. Ich war 1000% überzeugt, dass ich schieße Tor. Ich habe das gewusst. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe gewusst, dass ich schieße Tor.
Und Panenka hatte eben recht. Der Europameistertitel ist zeitlebens sein größter Erfolg geblieben. Und sein Elfmeter hatte alles perfekt gemacht. Allerdings heißt es, der deutsche Nationaltorhüter Sepp Maier sei lange Zeit nur schlecht auf ihn, das tschechische Schlitzohr, zu sprechen gewesen. Heute jedoch ist das 35 Jahre her.
Ich glaube, jetzt ist alles in Ordnung. Wir sind alle beide in guter Stimmung. Aber damals war ein Problem, dass die Journalisten aus West, sie schreibt in die Zeitung, dass mein Elfmeter war so, dass er war eine Clown oder dass ich habe ihn selbst mir schnell.
Ich habe ihn ja, lächerlich.
Das ist kein Wahr, nein. Ich habe schon gesagt, das war für mich eine leichteste Strecke zum Torschießen. Europameisterschaft, Finale ist so ernste Sache. Das kann man nicht so etwas machen, ein Spaß, und das geht nicht.
Soweit Antonín Panenka. Aber es gibt ja auch noch die andere Sicht, die von Sepp Maier. Am Montag vergangener Woche sind sich der 66-Jährige und sein Bezwinger nach langer Zeit erneut begegnet. Dabei gab der deutsche Ex-Profi, der im Tor der Nationalmannschaft 1974 Welt- und 1972 Europameister wurde, mit Bayern München 4-mal jeweils die Meisterschale und den Pokal holte, 3-mal den Europapokal der Landesmeister und noch einiges mehr gewann, Radio Prag ein kleines Interview.
Herr Maier, heute gab es eine Veranstaltung, das wurde daran erinnert, an das Finale 1976 in Belgrad, das Deutschland ja verloren hat im Elfmeterschießen. Und der bekannteste Elfmeter auf tschechischer Seite auf jeden Fall ist der Lupfer, den Antonín Panenka gemacht hat. Wenn Sie heute jetzt die Bilder sehen, weckt das in Ihnen noch in irgendeiner Weise Gefühle, Erinnerungen?
Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist schon so lange her. Das weckt nichts mehr. Ich habe nur seine Kaltschnäuzigkeit bewundert. Wie man das in so einem wichtigen Spiel so kaltschnäuzig sein kann und so einen Elfmeter schießen. Also ich glaube, dass er ganz schön mit seiner sportlichen Karriere gespielt hat. Denn wenn ich stehen geblieben wäre, hätten gefangen, dann hätten alle gesagt in der Tschechoslowakei damals, der ist doch blöd, der schießt dann so einen wichtigen Elfmeter, so lasch. Hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen, sportlich. Aber ich habe ihm natürlich den Fallen gemacht, dass ich ihn reinlassen habe. Also hat sich das Problem nicht aufgetan.
War aber vielleicht damals, ich weiß nicht, ob Sie sich so weit daran erinnern, das erste Gefühl schon, dass Sie vielleicht in dem Moment doch irgendwo lächerlich gemacht wurden? Oder ist das eher eine Sache der Presse gewesen?
Nein, was heißt lächerlich? Elfmeter muss nur im Tor sein. Wie er reingeht, das ist egal. Also als Torwart ist man da voll konzentriert und alles und da macht er halt so eine, schießt halt so einen Elfmeter und wenn er sagt, er hat in seiner Karriere 35, 40 Elfmeter so geschossen, dann ist das seine Sache. Sicher schaut man ein bisschen blöd aus, aber wenn er so abgedruckt ist und riskiert es immer, aber es hat er 35 Mal geklappt, kann man nur gratulieren. Nächstes Mal weiß ich's, bleibe ich stehen.
Ja, Sie haben ja gesagt, dass Sie eigentlich auch schon eine kleine Lehre direkt draus gezogen haben, dass Sie nämlich bei den nächsten Elfmeterschießen auch irgendwie dran gedacht haben, nicht zu früh.
Ja, sicher, muss man halt ein bisschen aufpassen jetzt. Und aus solchen Dingen ist auch eine Erfahrung für mich gewesen, dass man halt nicht zu früh weggehen sollte.
Und Sie haben das dann später umgesetzt, ne?
Ja, aber ich habe trotzdem keinen gehalten. Ich habe es zwar umgesetzt, aber habe ganz selten meinen Elfmeter gehalten. Und wenn, dann war er nicht mehr wichtig. Also bei 4-0, 5-0 brauchst du keinen Elfmeter mehr halten. Aber da in so Situationen habe ich es meistens gehalten dann.
Es gab Schwierigkeiten. Sie haben gar nicht rechtzeitig gewusst, dass es irgendwie ein Elfmeterschießen gibt. Vielleicht können Sie kurz nochmal das schildern. Das war sehr kurzfristig, dass Sie überhaupt wussten, dass das Spiel, wenn, dann so entschieden
ist. Mir ist überhaupt ein Wunder, in den heutigen Abend, da ist herausgekommen, dass die Tschechoslowakei, die haben das schon gewusst, vorm Spiel, dass das Spiel entschieden wird, am gleichen Tage, Verlängerung und dann Elfmeterschießen. Normalerweise immer, dass man dann Verlängerung hatte und dann zwei Tage später nochmal Wiederholungsspiel. Das war bis dato ja der Fall. Aber dass die Tschechen das schon vorher gewusst haben, wir haben nichts gewusst. Bei uns ist der Präsident Neuberger in die Kabine gekommen und hat gesagt, Jungs, pass auf, heute wird das Spiel entschieden. Dann haben wir gesagt, wieso entschieden? Dann hat er gesagt, ja, wenn wir unentschieden spielen, Verlängerung gibt's, dann gibt's heute zum ersten Mal in der Geschichte des Fußballs Elfmeterschießen. Dann haben wir zum Präsidenten gesagt, Präsident, brauchen Sie keine Sorgen machen, es gibt keine Elfmeterschießen, die putzen wir sowieso weg. Und das haben wir dann gesehen, wie es gelaufen ist. Wir waren uns schon so sicher eigentlich.
Gibt es weiterhin Kontakte zwischen der Mannschaft, in der Sie damals gespielt haben, der Bundesdeutschen und der Tschechoslowakischen, außer jetzt heute?
Nein, eigentlich nicht. Nee, gibt's halt keine Kontakte. Man freut sich wieder, wenn man sie sieht. Und nur Antonín kenne ich halt nur, weil ich den jetzt schon zwei, dreimal in meinem Leben getroffen habe. Aber ansonsten die anderen Spieler, gut, Viktor habe ich auch nicht gekannt, ein Torhüter, mein Kollegen. Aber ansonsten habe ich ja von der Mannschaft fast keinen gekannt. Weil so oft hat man auch nicht gegen Tschechoslowakei gespielt. Das war in meiner aktiven Zeit, glaube ich, zwei, dreimal in 19 Jahren. Weil der Fußball ist ja schnelllebig. Und da ist wieder, ich habe zum Beispiel noch gegen Massopust gespielt in Hannover. Der war damals also 37, 38 und ich war damals erst 20. Also da, so ändert sich halt dann die Zeit.
Ja. Vielen Dank, Herr Mayer.
Und das war's für heute. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková.